Deutschlandfunk, Information und Musik.
Auf dem Planeten Mode war Lagerfeld der König, hat sein Modeschöpferkollege Wolfgang Job diese Woche über den König oder wahlweise Zaren oder Kaiser Karl den Großen gesagt. Nun muss er also ohne seinen Regenten auskommen, der Planet Mode. Aber was ist das überhaupt für ein Planet? Welche Rolle spielt die Mode als Kunstform in unserer Gesellschaft? Ist sie die eigentliche Kunst für die Massen? Darüber möchte ich mit Elisabeth Hagspiel-Mikosch sprechen. Sie ist Professorin für Modetheorie und Modegeschichte an der AMD, Akademie für Mode und Design der Fresenius-Hochschule. Frau Hagspiel-Mikosch, es ist diese Woche in den Gesprächen und Nachrufen viel über die Bedeutung Karl Lagerfelds für die Mode gesprochen worden. Aber welche Bedeutung hat die Mode für unsere Gesellschaft?
Ja, ich glaube, dass sich diese Bedeutung in den letzten Jahren gewandelt hat. Also früher war Mode ja ein spezielles Thema, an dem auch bei uns gar nicht so viele dran teilnahmen. Das war eine Mode für Eliten, für the happy few. Und wir erleben quasi in den 2000er Jahren, dass auf einmal die Mode ein Massenthema wird, auch ein Unterhaltungsthema. Wenn man sich zum Beispiel die Medien anschaut, da gibt es Formate von Guido Kretschmer, der Empfehlungen ausspricht, wie man am besten Kleidung shoppt. Ich habe eine Freundin, die ist eigentlich konservative Bankerin, aber die genießt diese Serie sehr. Oder selbst Arte hat ein Format, da wird gezeigt in einer Serie, wie Haute Couture im Hause Chanel hergestellt wird, wo auch die Rolle von Karl Lagerfeld sehr realistisch rüberkommt. Das sind Themen, die Menschen heute auch unterhaltungsmäßig interessieren. Oder denken wir nur mal an Heidi Klum und ihr Format Germany's Next Topmodel.
Wobei es das ja auch schon seit 17 Jahren gibt.
Ja, das stimmt.
Ist es ein Massenthema geworden durch soziale Medien wie Instagram? Ist das ein Modekanal geworden zu einem bestimmten Teil?
Auf jeden Fall. Also ich denke mal, Fernsehen, Internet, Facebook, Instagram, das sind Medien, die intensiv für den Austausch über Mode verwendet wird. Darüber hinaus gibt es auch Mode eben im wissenschaftlichen Bereich, ist inzwischen dort auch angekommen. Früher war Mode, Hegel hat das mal so schön gesagt, nicht wert, seinen Kopf darüber zu zerbrechen. Und weil eben im 19. Jahrhundert Mode ein Thema der Frauen wurde. Aber jetzt sehen wir, dass auch die Wissenschaften sich mit Mode beschäftigen, ob das die Soziologie ist oder die Psychologie oder Literaturwissenschaft oder Kulturanthropologie. Dort gibt es überall wissenschaftliche Studien zum Thema Mode.
Sie haben die Soziologie angesprochen, also drückt die Mode, wie es in der Soziologie oft heißt, die Normierung gesellschaftlicher Beziehungen, also die Zuordnung zu bestimmten Gruppen aus?
Das kann man sehr wohl sagen, ja. Also früher, wenn wir mal ein bisschen historisch schauen, als wir bis zur Französischen Revolution noch eine Ständegesellschaft hatten, war es ja so, dass genau vorgeschrieben war eigentlich, was man tragen durfte und nicht. Man war ja in einen gewissen Stand, gesellschaftlichen Stand hineingeboren und die Kleidung sollte zeigen, dass man zu diesem Stand gehörte. Und bis ins 18. Jahrhundert hat es Kleiderordnungen gegeben. Was dürfen Bürger tragen, was dürfen Bauern tragen, was darf das einfache Gesinde tragen, was darf der Adel tragen, was darf der Adel bei Hofe tragen. Das war alles genau festgelegt. Dann im 19. Jahrhundert wandelte sich die Mode und wurde ein Zeichen für den Erfolg des Mannes, den wirtschaftlichen Erfolg des Mannes. Jetzt kann jeder Bürger, der fleißig ist und Leistung bringt, kann wohlhabend und reich werden. Und dann war die Mode quasi ein Zeichen, wer kann sich Mode leisten oder welche Ehefrauen von reichen Männern. Die Frauen hatten dann die Aufgabe, quasi den Reichtum der Männer zur Schau zu tragen. Heute haben wir ja diese Art von Klassengesellschaft bei uns im Westen, in den industrialisierten Ländern nicht mehr. Da ist es eigentlich so, dass Mode ja eine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe zeigt, aber auch ich kann mich selber wandeln, ob ich jetzt zum Beispiel auf die Arbeit gehe, ja, ich vor meinen Studenten spreche, ob ich Sport mache, ob ich im Urlaub bin, ob ich mich mit Freunden treffe, jedes Mal ist man eigentlich jemand anders und inszeniert sich mit der Mode wieder anders.
Wer ist denn heute der modische Mensch, derjenige, der sich anpasst an die vermeintliche gesellschaftliche Gruppe, zu der er gehört oder der sich von der herrschenden Modenorm abgrenzt?
Ja, das ist eine interessante Frage. Also da steckt ja hinter dieser Modediktat. Das haben wir gehabt, dieses Modediktat. Dior hat ja sehr stark dieses Modediktat auch vertreten, was aus Paris kam. Und dann hat er gesagt, und in diesem Jahr tragen die Frauen die Röcke 30 Zentimeter über dem Boden lang. Und dann haben alle Frauen ihre Röcke gekürzt. Also meine Mutter erzählte mir, dass sie ständig ihre Rocklängen änderte, weil die Mode das vorschrieb. Heute haben wir das gar nicht mehr. Heute haben wir viele verschiedene Trends und es gibt dieses Diktat eigentlich nicht mehr. Und eigentlich kann fast jeder machen, was er will. Es ist eigentlich eine Frage der Identität, wie diese Person sich inszenieren möchte. Wir haben im Moment einen großen Trend Unisex, das heißt, dass diese auch die Geschlechtergrenzen in Frage gestellt werden.
Normcore heißt das auch, oder?
Bitte?
Normcore.
Ja, ja, also das genau, dass diese Norm oder diese Kleidercodes angefangen werden aufzubrechen. Beziehungsweise in bestimmten Umfelden gibt es immer noch informelle Kleidercodes, das darf man nicht vergessen, ja.
Sie haben das identitätsprägende Element der Mode angesprochen. Wie weit würden Sie gehen? Ist die Mode vielleicht die identitätsprägende Form?
Ich glaube, es ist eine ganz wichtige Form der Identität. Wir leben ja immer mehr in Großstädten. Das heißt, wenn wir Menschen begegnen, sind es ja die ersten 7 Sekunden, in denen wir entscheiden, was wir von dieser Person halten. Und da ist das, was wir sehen, ganz wichtig. Und das ist ja fast unbewusst, sodass also der äußere Anschein heute wieder wichtig wird, sodass man dann auch eingeordnet wird in eine bestimmte Gruppe. Und man kleidet sich so, wie man möchte, dass die anderen einen empfinden. Das hat auch was mit Impression Management zu tun, wenn Sie so wollen. Ich glaube, das spielt eine ganz wichtige Rolle. Wenn wir mal so vielleicht ins letzte Jahrhundert gehen auf dem Land, da haben die Leute sich gekleidet, wie es bedürftig war. Ne? Also die mussten wetterfeste Kleidung tragen, die mussten über schlechte Straßen laufen können, das musste stabil sein. Viel Geld hatte man nicht. Zum Beispiel die Bräute trugen eher schwarze als weiße Kleider, weil sie diese schwarzen Kleider zu vielen gesellschaftlichen Anlässen tragen konnten. Das war eine ganz andere Zeit. Ich glaube, heute spielt das Äußere doch eine wesentliche Rolle.
Lagerfeld hat sich ja selbst nie als Künstler bezeichnet, das sogar von sich gewiesen. Was würden Sie denn sagen? Ist die Mode eine eigene Kunstgattung?
Auch hier gibt es eine große Vielfalt. Es gibt Modedesigner, die wirklich den Anspruch haben, künstlerisch zu arbeiten. Ich nehme jetzt mal Alexander McQueen zum Beispiel. Der hat Mode auch als künstlerisches Statement verstanden und hat Modeschauen inszeniert, wo er diese künstlerische Ansicht auch rüberbringen wollte, die ja auch sehr politisch war. Hüseyin Schalayan hat einen sehr starken künstlerischen Anspruch gehabt, das hängt wirklich vom Modedesigner ab. Interessanterweise, Karl Lagerfeld war ein besonderer Designer, der einmal sich sehr erfolgreich inszenierte in der Öffentlichkeit und da sind auch alle drauf angesprungen und haben sich gerne das angehört, was er so von sich gab. Aber er war kein Modedesigner, der jetzt selber neue Trends oder neue Ideen setzte, sondern das besondere Talent, was er hatte, war, dass er sich in die DNA von Marken einfühlen konnte. Der hat ja für ganz viele Marken gearbeitet, Fendi, Chloé, Chanel und das hat er über viele Jahre extrem erfolgreich gemacht. Das war das ganz Besondere. Er sagte mal, dass er für Chanel Mode machen würde, so wie Coco Chanel heute Mode machen würde. Nicht? Also er hat es geschafft, dieses Typische von Chanel beizubehalten und dann in die Moderne, man kann schon fast sagen, in die Postmoderne zu führen.
Wann wird denn aus etwas zum Anziehen Mode und wann Kunst?
Gute Frage. Also Mode, wenn man jetzt mal Mode definieren sollte, ist ja Mode nicht nur Kleidung, sondern es ist ein allgemeiner Geschmack, der also von weiten Teilen der Bevölkerung geteilt wird und der das besondere Kennzeichen hat, dass er sich relativ schnell wandelt. Und Kunst lehnt diesen Anspruch ab, sich relativ schnell zu wandeln, sondern Kunst will ja auch noch was anderes. Wenn wir jetzt mal Alexander McQueen sehen, der hatte ein Anliegen. Der wollte bestimmte Themen in seiner Kleidung thematisieren, ob das das konfliktreiche Verhältnis von England und Schottland war oder ob das die Unterdrückung der Frauen war, die Misshandlung von Frauen. Das waren zum Teil schreckliche Themen auch, die er auf den Laufsteg gebracht hat. Oder der Umweltschutz, das war seine letzte Kollektion, wie er dann zeigte, was passiert, wenn der Klimawandel dazu führt, dass die Meere immer weiter steigen, werden wir dann wieder zu Reptilien. Mhm. Ja, das sind also solche Themen, die er sehr anspruchsvoll in der Mode umgesetzt hat. Karl Lagerfeld hat Mode zum Tragen gemacht. Also für ihn war Mode Kleidung, die zeitgemäß war.
Das finde ich auch sehr interessant an Lagerfeld. Da kann man ja auch sehen, er hat ja einerseits was für den Massenkonsum gemacht und auf der anderen Seite höchste Exklusivität, also für Chanel Haute Couture, aber auch H&M-Kollektionen, die man halt für wenige Euros kaufen konnte. Wie bedingen sich denn diese beiden Seiten der Mode jetzt bei Karl Lagerfeld auch insgesamt?
Ja, also heute ist es ja ein Marketingthema, wenn man mal ganz ehrlich ist. Früher war es so, dass Paris, die Haute Couture in Paris, also das ist eigentlich seit dem 19. Jahrhundert, Charles Frederick Worth, der dieses Chambre Syndicale de la Haute Couture eingeführt hat im 19. Jahrhundert. Das heißt, dass unter bestimmten Bedingungen man dazugehören darf. Das ist ja auch heute noch so. Jede Saison müssen die Firmen sich neu bewerben und die müssen bestimmte strenge Kriterien erfüllen. Das war eine Mode, die einen sehr hohen handwerklichen Anspruch hatte, auch einen gestalterischen Anspruch hatte, den sich nur wenige leisten konnte. Diese Mode gab dann vor, was die Mode war. Also Charles Frederick Worth hat auch diesen extremen Wandel gemacht, also einen ganz extremen Silhouettenwandel, um auch die Mode voranzutreiben. Dann wandelte sich das so allmählich in den 70er, 80er Jahren, wo dann die Konfektion immer wichtiger wurde und die Haute Couture sehr stark verloren hat an Bedeutung. Yves Saint Laurent hat mal gesagt, ich mache die Haute Couture nur noch weiter, weil ich die Frauen, die dort arbeiten, nicht entlassen möchte. Aber ansonsten ist eigentlich Konfektion jetzt angesagt und heute ist es eigentlich meiner Meinung nach eine Marketingfrage. Viele Firmen haben nur noch Haute Couture, um diesen Anspruch, diesen Markenanspruch zu halten, aber verdienen das meiste Geld mit Parfum, Cosmetics und sonstigen Produkten. Während Chanel, das muss man schon sagen, ist sehr erfolgreich mit Haute Couture Produktion und das Besondere an dem Hause Chanel ist auch, dass die sagen, es ist eigentlich eine Frage der kulturellen Identität von Frankreich. Wir möchten diese Kultur auch beibehalten und dann haben die ja die Zulieferer aufgekauft oder angekauft, damit die weiter existieren können, weil es eben insgesamt immer weniger Haute Couture Häuser gibt. Ob das jetzt Le Sage ist oder Marie, die Stickereien oder die Hutmacher, die arbeiten, gehören alle jetzt zu Chanel, sodass sie auch weiter existieren können. Also Chanel hat dann auch empfunden, dass das ein kultureller Auftrag ist. Was wiederum interessant ist, denn es war Ludwig der 14. und sein Minister Colbert, die gesagt haben, was Gold für Spanien ist, ist die Mode für Frankreich. Und hat damit intensiv diese Luxusbranche aufgebaut. Die Seidenindustrie, die Spitzenindustrie, die Stickereien, die Goldwebereien. All das war also eine Luxusproduktion. War die Zeit des Merkantilismus und man hoffte damit, diese Produkte ins Ausland exportieren zu können, um eben mehr Geld für den Staat zu generieren. Und diese Identität von Frankreich, die Produktion von Luxus, hat sich eigentlich bis heute erhalten.
Und das will Chanel jetzt offenbar weiterführen.
Ja, wollen wir es mal hoffen, dass sie es weiterhin so erfolgreich weiterführen können, ja.